unser Thema Lachen und Tanzen. Nicht, weil wir einmal von uns aus gedacht haben, warum nicht mal so ein Thema, sondern weil wir in Prediger 3 daran sind, die 28 Begriffe näher anzusehen, in der Weise, wie Jesus sagt, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, oder jetzt hier, wenn ich ganz irdisch-praktische Gegebenheiten in mein Wort aufgenommen habe, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Gefüllt mit göttlicher Weisheit, mit Dingen, wo wieder gilt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist. Und dieser Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Und in diesen 28 primitiven Ausdrücken. Seien Hauptwörter oder Tätigkeitswörter. Auch hier gilt das. Weil es sich auch hier um Gottes Wort, Aussprüche des lebendigen Gottes handelt. Also nicht haben wir gewählt, sondern jetzt sind wir der Reihe nach hier angekommen, nachdem wir schon näher ansehen durften, die Ausdrücke geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen oder ernten hat seine Zeit, töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Nun gestern Abend, die Doppelbegriffe stehen vor uns. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Das nächste, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Gestern Abend haben wir die beiden negativen Werte, Weinen und Klagen, näher ansehen dürfen. Denken an Josef, den Typ, das Modell für Jesus Christus. Letzter Punkt. Punkt ist wieder ein primitiver Ausdruck. Die Dinge, die es geht, haben wir gesehen, so wie ausgerechnet der Juda, der den Brüdern gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da umbringen oder in der Grube lassen. Oder kommen gerade die Händler, dann haben wir noch einen Gewinn. Die Silberlinge stehen vor uns. Dass ausgerechnet dieser Juda, den Gott während 20 Jahren ungefähr schwere Gerichtswege und Demütigungswege geführt hat, ausgerechnet dieser Juda es war, der das Herz des Josef so bewegen konnte. Ausgerechnet dieser Juda mit seinen ergreifendsten Worten das Herz des Josef so erschüttern konnte, dass Josef es nicht mehr aushielt, sich seinen Brüdern zu offenbaren, ihnen weinen um den Hals zu fallen. So ist der wahrhaftige Josef, der die Erstgeburt hat, Jesus Christus. Der durch den, der den Namen hat wie sein Stammvater, Judas, es einmal sein wird, dass die besseren Brüder nach ihrer Meinung nur den Worten dieses Menschen, den Gott geschüttelt hat und durch Gerichte geführt hat, es zu verdanken haben, dass dieser hohe Herr, der erhöhte Christus, auch ihnen gnädig ist. Das war das letzte Wort gestern Abend. In diesem ausgewählten Lied lese ich nochmal Vers 3, und währenddem wir gesungen haben, und ich auch, habe ich gestaunt. Welch Glück ist, erlöst zu sein? Vers 3. Ja. Herr, durch dein Blut, das heilt das Gebrechen fein, macht alles gut. Haben wir Gebrechen einerseits, macht alles gut. Weinen, lachen. Nur durch das Blut. Dann geht es weiter. Hier wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust. Aha. Sorgen und Lust, passen die zusammen? Unmöglich. Aber durch das Blut des Christus. Augenblicklich. Wenn wir da die Kraft des Blutes des Christus, wo wir wissen dürfen, sein Blut, das ist seine Seele, die er ausgeschüttet hat, die sollen wir trinken. Und in meiner Seele war Kraft. Und die hat er ausgeschüttet. Anstelle von unserer Seele, die im Sheol unter der Herrschaft Satans gefangen war, hat sein Blut, seine Seele, die er dort ausgeschüttet hat, in den Tod, in die Gewalt Satans, alle unsere Seelen freigemacht, und seine ausgeschüttete Seele ist nun die Kraft. Dann, wenn wir diese seine Seele trinken, dann verstehen wir, die Gemeinde in Jerusalem, sie waren ein Herz, das ist der Geist, und eine Seele, nämlich der Seele, der ausgeschütteten Seele Jesu Christi teilhaftig geworden. Halleluja! So. Sehr fein hier. Dann wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust, man weint und klagt nicht mehr an Jesu Brust. Weinen und klagen aus. Jetzt freuen. Lachen und tanzen. Unser Thema. Wir hören nur wieder die Schrift. Ja, gestern Abend hatten wir Weinen und Klagen aufnehmen dürfen, in einem Verständnis, wie nur der Heilige Geist es vermitteln kann. Weinen und Klagen. Da habe ich noch an etwas zu erinnern. 1. Samuel 1, 8. Und Hanna saß da, weinend, und schüttete ihre Seele aus vor dem Herrn. Und sogar ausgerechnet der hohe Priester Eli meinte, dieses Weib sei betrunken. Schüttete ihre Seele aus vor dem Herrn. Und wie der Eli hörte, um was es ging, hat er sie getröstet und da hat Gott geantwortet, dass diese Hanna ein Gebet sprechen konnte. Einmalig. Der Herr führt in den Scheol hinab und wieder heraus. Heraus. Ist das ein Wort? Einer schwer geprüften, niedergedrückten Seele. Warum? Weil der Geist Gottes in ihr wirkte. Von der Trauer und dem Weinen in helle Freude. Und sie hatte die Gewissheit, mein Gebet ist erhört. Wie hieß ihre Widersacherin? Nur einen Augenblick hier. So wertvoll. Peninna heißt auf Deutsch Koralle. Und Hanna heißt Gnade. Aha. Verfolgt die Gnade, oder, ja, hat die Hanna die Peninna verfolgt, oder die Peninna die Hanna? Ich zitiere ein Wort aus dem Taucher von Schiller. Der Jüngling ist eben wieder aufgetaucht und zeigt den Ring und sagt, und da hing er an spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen. Warum zitiere ich dieses Wort von Schiller? Korallen, die können sehr spitzig sein und direkt verwunden. Und diese Peninna hat ihrem Namen alle vollkommene Ehre gemacht. Die hat die Hanna mit ihren spitzen Worten immer dann, wenn sie mit ihrem Mann, die zwei Frauen, ins Haus Gottes zogen, dann ging das los, weil sie keine Kinder hatte, die Hanna. Und die hatte viele Söhne und viele Töchter, die Peninna. Genügt. Wir denken zurück noch gestern Abend. Hiob, die Klageschrift, die meine Gegner geschrieben haben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen und sie mir als Krone umbinden. Jesus Christus, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Noch einmal, bitte. Peninna stellt das Gesetz dar, verwundet das. Und Hanna stellt die Gnade dar. So ist die Situation. Und so geht es doch. Klageschrift, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Ja, der heilige Gott. Und hier abschließend, Erinnerung an gestern Abend, Amos 2, Vers 13, ein wunderbares Wort von Lasten, die Gott uns, seinen Kindern, seinen Söhnen und Töchtern auferlegt, dass sie so niedergedrückt werden, dass sie es fast nicht mehr aushalten. Gibt es sowas? War es bei Hiob so? Und nun, wie heißt das Wort? Ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen drückt, der vollgarben ist. Ist das eine Ehre? Oh. Je mehr der Herr uns auserwählt in diesem Leben niederdrückt, das wissen wir gleichzeitig, umso reichere Frucht haben wir ihm bringen können. Sind wir beladen mit was? Mit Garben, ist das etwas? Wir sind ein Brot, die vielen. Für wen? Für eine ganze hungernde, leidende Schöpfung, die seufzt. Ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen drückt, der voll Garben ist. Sag mal Halleluja bei der Gäste. Ja, du bist der rechte Posaune, du. Ja, das ist schon prächtig begonnen jetzt, nicht?
Das war
Amos 2, 13. Liebe Geschwister, und so ist unser Altes Testament verborgenerweise voll Evangelium, voll Herrlichkeit. Dieses Wort durfte ich einmal unseren teuren Geschwistern Erwin und Lotti Gogel am Telefon vorlesen, als die beiden so weit waren, dass sie nicht mehr weiter wussten. Ich habe gesagt, wie warst du? Uns kommt es so vor, wie wir auf einem spitzen, schmalen Grat wandeln müssten. Da geht es runter und da geht es runter. Da können wir da runterfallen und da runterfallen. Wisst ihr, was ich zuerst dieser teuren Schwester sagte am Telefon? Ha, so genießt doch einmal die Aussicht. Da musste die lachen. Und dann habe ich ihr noch den Vers vorgelesen. Und dann war sie geheilt. Erfreut geheilt. Also, lachen. Da ist einer, der kann lachen. Psalm 2, Vers 4. Ihr wisst, während eine Gott gelöste Menschheit schreit, lasst uns zerreißen ihre Bande und uns befreien von diesen Stricken, lesen wir Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Aber nicht wie wir spotten würden. Der im Himmel lacht. Unser Herr spottet ihrer. Hat einmal ein teurer Bruder gesagt, Jesus hat nie gelacht. So, genügt im Moment? Die Antwort kommt dann noch. Bitte mich erinnern, sollte ich das vergessen. Jesus hat nie gelacht. Tatsächlich steht im Neuen Testament nichts. Jesus lacht. Lukas 6, 21 und 25. Wir merken. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Darf ich im Moment stille werden? Gibt es jetzt auf unserem Erden und Menschen, die hungern? Haben die eine Verheißung? Auch zu ihrer Zeit. Die werden einmal eine Speise bekommen von unserem Gott, um die wir sie beneiden werden. Habe ich schon wieder was gesagt? Glückselig, die jetzt weinen, denn ihr werdet lachen. Vers 25. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lachet, denn ihr werdet trauern und weinen. Gehört das zusammen, lachen und weinen? Unlösbare Gegenbeziehung. Das ist eine ganze Einheit. Wir werden es noch sehen. Psalm 126, halt, zuerst noch ein ernstes Wort. Prediger 7, Vers 3, wieder salomonische Weisheit. Vers 2 am Schluss, oder 3, ja. Besser Bekümmernis als Lachen. Und jetzt ein Wort, an dem unsere Psychologen ein wenig mal verweilen sollten. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Stimmt das? Ja. Wenn da nichts zu sagen war, dann bin ich zufrieden, wenn er mit dem Kopf nickt. Ja. Und bei traurigem Angesicht, ernsthaft traurigem Angesicht, einer Witwe zum Beispiel, ist es dem Herzen wohl.
Also wenn sie wieder mal so traurige Gesichter machen, dann weiß ich, dass du trotzdem Freude hast.
Ah, danke. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Haben wir gestern gehört. Wer allein kann noch trösten? Und ein bekümmertes Herz so trösten, dass es ihm wohl wird. Genau so wohl im Herzen, still, wie das Angesicht weint und traurig ist. Weil unser Herr sich nicht verleugnen kann als Schöpfer gegenüber jedem Geschöpf. Das Werk meiner Hände lass bitte mir anbefohlen sein. Es sei ein Verkehrsunfall oder im Schützengraben oder eine Naturkatastrophe oder Krieg oder was es sein mag. Was es sein mag. Beispiel: Nach einem Befehl Samuels hätte Saul den König so und so mit dem Schwerte niedermachen sollen. Und Saul gehorcht nicht. Dann gibt Samuel einem Krieger den Befehl, hau den nieder mit dem Schwert. Der zieht das Schwert. Und was sagt er? Weiß noch jemand, wie der hieß? Bitte? Nein, nein. Agag, der Edomiter, ja. Agag, der Edomiter. Der zieht das Schwert und Agag spricht: Frau voll Freimut, die ganze Todesfurcht ist mir weggenommen. Ja, wer nur kann die wegnehmen in solchem Augenblick? Der Gott, der alles geschaffen hat und gesagt hat, das Werk meiner Hände lass mir anbefohlen sein. Besonders dann, wenn er das Gesetz, die Anträge der heiligen Engel vom Gesetz des Sinais genehmigt hat. Dann erst recht. Und bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Herrlich. Jetzt Psalm 126, Vers 2, kennen wir auch schon lang. Vers 1, als Jehova die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, Jehova hat Großes an ihnen getan. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Babylonische Gefangenschaft. Durfte Jeremia denen in Babel schreiben, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe in Babel. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Um euch Ausgang und Rettung zu schaffen. Und die nach Babel abgeführten Juden, gegenüber den Juden, die Nebukadnezar in Jerusalem und im Lande Israel zurückließ, werden die Juden, die er nach Babel abführen ließ, verglichen mit einem Korb voll Feigen, voll ausgezeichneten, köstlichsten Feigen. Und die Juden, die zurückbleiben durften, da würden wir sagen, das sind die Frommen, die da im Lande bleiben durften, werden verglichen mit einem Korb voll sehr schlechten, ungenießbaren Feigen. Sind die Gedanken unseres Gottes wieder mal anders als unsere frommen Gedanken? Dürfen wir einige dieser sehr guten, kostbaren Feigen nennen mit Namen? Daniel und seine Freunde. Daniel. Der war der Obrigkeit untertan. Bis zuletzt in jeder Hinsicht. Und er besorgte die Geschäfte dieses Königs Nebukadnezar, der die Stadt und den Tempel zerstört und die Juden getötet oder nach Babel abgeführt hat. Und Gott ließ durch Jeremia sagen dem König in Jerusalem, als die Heere Nebukadnezars die Stadt umlagert hatten: Wer seinen Hals nicht beugt unter den König von Babel, meinen Knecht Nebukadnezar, der wird sterben, der kommt um. Und wer hinausgeht und sich den Heeren Nebukadnezars unterwirft und übergibt, der wird leben. Jeremia, Gefängnishof, Grube, wo kein Wasser war. Und so geschah es. Aha. Unser Gott. Römer 12, Vers 25. Was habe ich da gesagt? Ja, das stimmt doch nicht. Halt, bin ich schon. Römer 12, Vers. Da ist aus 15, 25 geworden bei mir. Wir lesen Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Und jetzt. Freut euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden. Weinen und lachen. Lachen und weinen. Jetzt, Altes Testament, jetzt kommt der Höhepunkt. Da werden wir staunen. 1. Mose 17, Vers 17. Leicht zu behalten, aber das bringe ich immer noch nicht fertig. 1. Mose 17, Vers 17. Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, dein Weib, sollst du nicht Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Was geschieht jetzt? Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Bis jetzt sind wir nur belehrt worden, dass die Sarah gelacht hat bei dieser Verheißung. Ist der Abraham besser als die Sarah? Nur langsam. Langsam. Er bekommt die Verheißung von Gott. Hier, direkt. Dein Weib Sarah, das bis jetzt unfruchtbar nicht empfangsfähig war, nicht geburtsfähig war. Sie, aus ihr wirst du einen Sohn bekommen, dann gleich noch das weitere Geschehen. Jetzt heißt er Abraham. Namensänderung hat er empfangen und die Sarah in Sarai verwandelt und er Abraham in Abraham und wurde unter das Gesetz der Beschneidung gestellt. Hat Gott ja dem Abraham schon was gesagt? Ihm zugemutet was? Bevor eine Verheißung da war, irgendeine Art, Gott und Abraham geklagt hatte, ich bin dein großer Lohn und dein Schild. Gott, aber ich habe ja keinen Sohn, mein Chefknecht Eliezer wird mich beerben. Und hier jetzt, direkt die Verheißung, das Vers 17, Kapitel 17, und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen geboren werden und sollte Sarah, sollte eine 90-Jährige gebären? Hab gesagt, langsam mit Beurteilung dieses Lachen. Deshalb lesen wir gleichzeitig oder anschließend Kapitel 18, Vers 12, 1. Mose. Es kommt die Sarah dann. Vers 10 in der Mitte. Da nehmen wir 9. Und sie sprachen zu ihm, die Männer, wo ist Sarah, dein Weib? Und er sprach, siehe im Zelte. Und er sprach, gewisslich werde ich übers Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, Sarah, dein Weib, wird einen Sohn haben. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, natürlich im Innern, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt, wohlbetagt. Es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weiberweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern. Wie hat der Abraham gelacht? Auch in seinem Herzen. Und die Sarah hat gelacht, wo? In ihrem Innern. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sprach, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Wollust haben, und mein Herr ist ja alt. Und Jehova sprach zu Abraham, warum hat Sarah dann gelacht und gesagt, sollte ich auch wirklich gebären und so weiter? Ist für Jehova eine Sache zu wunderbar, zur bestimmten Zeit übers Jahr. Und jetzt wieder Moadim. Wer das Wort gehört hat. Zeiten nach dem Originalchronometer Gottes, das sind alle diese Zeiten. Geboren werden hat seine Zeit Moadim. Nach dieser Zeit von 280 Tagen, 10 Mondumläufe, ist der Mensch im Mutterleib. Ich erinnere nur schnell an die Tatsache. Und Sarah leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht. Ja, was stimmt jetzt? Wie wird Sarah im wo erscheint Sarah im Neuen Testament? Unter den Glaubenshelden, Hebräer 11. Achtung jetzt, da lesen wir, brauchen wir gar keine Antwort zu geben, was haben wir hier zu sagen über das Lachen der beiden. Durch Glauben empfing Sarah trotz ihres Alters Kraft zur Empfängnis eines Samens. Da steht das griechische Wort Katabole, Niederwurf. Empfängnis eines Samens. Durch Glauben. Aha. Sie ist also durch den Geist Gottes und das Wort Gottes im Neuen Testament, wie steht sie da? Genau wie wir lesen und lesen sollten. Abraham fiel auf die Erde und lachte in seinem Herzen. Und die Sarah lachte in ihrem Innern. Nein, der Abraham in seinem Herzen und die Sarah in ihrem Innern. Also was geschah nicht? Weder bei Abraham noch bei der Sarah. Übers Jahr wirst du einen Sohn herzen. Sarah, hat die Sarah etwa gelacht? Verächtlich. Nein, die Sarah hat gar nicht gemerkt, dass sie lacht. Wo? Da drin. In ihrem Innern steht geschrieben. Und wo hat ihr Mann Abraham gelacht? In seinem Herzen. Hat er gelacht? Ho, ho, ho. Bitte. Das wäre ja für den Abraham fast die Beleidigung. Der Gott ja Jahre vorher abgenommen hat, also, wie Sonne, Mond und Sterne die Ordnung da oben nicht geordnet haben, also wird dein Same sein auf der Erde. Und er glaubt Jehova und er rechnete ihn zur Gerechtigkeit. Der konnte nicht mal Atem holen, war er von Gott selbst schon gerechtfertigt. Während bei der Opferung Isaaks, haben wir gesehen, ne? Ja. Da wurde er von Engeln gerechtfertigt. So. Und nicht von Gott selber. Liebe Geschwister, Abraham lachte in seinem Herzen. Sollte das möglich sein? Sollte das möglich sein? Und da drin lacht's. Wisst ihr, was das auf Hebräisch heißt? Da drin hat geisagt. Denn Isaak heißt was? Aha. In dem Moment, wo Abraham da drin in seinem Herzen lachte, hat Gott seine Organe wiederbelebt. Im Lachen der Verheißung verwandelt Gott Tod in Leben.
Halleluja.
Und so bei der Sarah, als sie in ihrem Innern lachte, hat da so gemacht da drin. Ja, zu wunderbar. So. Und da sind ihre Organe wieder empfangsfähig und geburtsfähig geworden. Deshalb verstehen wir, dass dieser verheißene Sohn nur wie heißen kann. Isaak lachen. Lachen. So, jetzt kommen wir mal zum Abschluss vom Begriff Lachen, mal für heute Abend. Und sind wo gelandet? Beim Isaak, beim Sohn der Verheißung. Ja, für wen ist denn Isaak ein Modell? Das Muster als Sohn der Verheißung. Für wen? Ist Jesus Christus auch ein Sohn der Verheißung? So viele der Verheißungen es gibt, die sind in diesem Isaak garantiert. Ja und Amen. Lachen der Verheißung, Isaak. Und dann, dieser eine Same, den Gott ihm verheißen hat, schreibt Paulus im Galaterbrief, heißt Jesus Christus. Gott hat dem Abraham nicht gesagt und nicht dem Isaak und nicht dem Jakob, in dir und deinen Samen, also deinen Nachkommen nach deinem Fleisch, werde ich alle Nationen segnen, sondern in dir, Abraham, und deinem Samen als Einzahl werde ich segnen alle Nationen der Erde. Und dieser eine Same der Verheißung heißt Jesus Christus. Paulus im Galaterbrief. Ganz klar. So. Von der Sonntagsschule her Beginn des Lesens des Alten Testamentes, durch die ganze Schrift finden wir, dass der wahrhaftige, einzige, wahrhaftige, lebendige Gott sich vorstellt immer wieder: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Abraham heißt Vater der Höhe und Abraham heißt Vater der Vielen. Und Isaak heißt Lachen, als Sohn der Verheißung, stellt das Lachen der Verheißung dar. Und was heißt Jakob? Das heißt ja nicht Fersenhalter oder Betrüger oder so etwas. Diesen Titel hat ihm nämlich sein Bruder Esau angehängt. Wollen wir vorsichtig sein, ob wir da in die gleiche Posaune blasen wollen. Was lesen wir ganz vorn in der Bibel? Die Verheißung, gerade nach dem Fall der ersten Menschen, Verheißung eines Weibessamens. Das heißt, eine Befruchtung und dann Geburt, eine Zeugung ohne Mitwirken eines Mannes. Das versteht die Schrift unter dem Begriff Weibessamen. Gemeint ist Jesus Christus in seiner Niedrigkeit, geboren von der Jungfrau Maria. Und sagt er zur Schlange in Bezug auf diesen Weibessamen: Du wirst ihn in die Ferse stechen, den Weibessamen, tödlich. Du Schlange, wirst ihn, den verheißenen Weibessamen, Jesus Christus, in die Ferse stechen, und er wird dir dein Haupt, dein Kopf zermalmen.
Bitte Kassette wenden.
Du wirst ihm, du Schlange, wirst ihm, diesem Weibessamen, den wirst du in den Jakob stechen. Denn im Hebräischen heißt Jakob einfach Ferse. Genau das gleiche Wort. Wir wissen ja, wie die Geburt der Zwillinge da vollzogen. Ich darf gleich hier noch sagen: Warum, sagt die Rebekka, nachdem sie endlich schwanger war, auf ihr Gebet hin und ihres Mannes, sagt sie ja: Wenn es so steht bei mir da drin, dann wäre es mir noch lieber, ich wäre nicht schwanger geworden. Warum? Es waren Zwillinge in seinem Leibe und die hatten schon im Mutterleibe so Krach, dass die Mutter es gar nicht mehr aushielt vor Schmerz. Warum?
Jakob habe. 22, zwei Völker sind in deinem Leibe. Zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe.
Danke.
Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein.
Jawohl. Und zwar, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Warum? Das, danke dir. Das Wort sagt uns doch, von Gott aus lag das Jakoblein an erster Stelle im Mutterleib. Und der Esau an zweiter Stelle. Und im Mutterleib hat sich der Esau vorgearbeitet an erster Stelle. Liebe Geschwister, jetzt werdet ihr denken: Ja, Bruder Mohl, was wagst du alles zu erzählen? Ne? Ja, ich weiß, was ich sage, was die Schrift erklärt. Aber ich muss ja hier zurückkommen. Wer kommt zuerst, tritt zuerst in Sicht? Wer kommt zuerst heraus?
Der Rötliche.
Ja, er war rötlich am ganzen Leib erstens, deshalb nannte man ihn Edom.
Ganz rau wie ein Fell.
Und dann ganz mit Haaren bedeckt und deshalb noch Esau. Edom und Esau ist ja die gleiche Person. Das sind die Namen, gerade wegen von seiner Geburt an. Er war also rötlich, deshalb Edom, denn da ist das Wort Damm, Blut drin. Und haarig und deshalb Esau. So. Der ist gerade fast ganz draußen. Seine Füße sind noch nicht draußen und schon erscheint was? Das Händchen vom Jakoblein. Der war nachher nämlich ein stiller, sanfter Mann, der in den Hütten blieb. Warum sage ich Jakoblein? Und der hielt die Verse seines Bruders fest. Ich illustriere das jetzt ganz praktisch. Da, ich nehme mal meinen lieben Willi. Stellt euch vor, plötzlich reißt er ab und springe den Gang so rasch wie möglich, will ich aus dem Saal verschwinden und was passiert. Wie der Willi das merkt, da springt er mir nach und gerade bei der Ausgangstür hat er mich gerade nach dem Frack erwischt. Wisst ihr, was passiert ist? Wäre, nicht? Der Willi hat gemerkt, der drückt sich, macht sich aus dem Staub mit etwas, was mir gehört. Stimmt meine Vorführung? Stimmt. Aha. Das war noch die letzte Möglichkeit, den zurückzuhalten an seiner Ferse. Ne? Ja. Das sind nun Vorgänge, da hat der Esau nichts gemerkt und nichts gewusst und der Jakob auch nicht gewusst und die Rebekka wusste von allem nichts. Aber warum erzählt uns Gott als sein Wort, als seine Aussprüche, sich menschlicher Gegebenheiten und Schatten dunkler Angelegenheiten bedienen wie hier? Um gerade hier, wie Salomo sagt, im Schatten die Weisheit.
Und drei
Seht ihr, jetzt hat er mich gleich am Frack genommen, nicht wahr?
So, jetzt, habt ihr ja, alle, jetzt haben Sie alle geisackt.
Was hast du?
Sie haben alle geisackt.
Ja, sehr gut. Ja, ja. So, und jetzt. Gott war in Christo und Kata. Lasso. Stieg herab, sich erniedrigend in Christo und versöhnte das Weltall mit sich, sondern das Weltall war sündig geworden. Versöhnte das Weltall mit sich selbst. So. Ich bin der Gott Abrahams, Vater der Höhe. Was macht er? Der Gott Isaaks, das heißt, dieser Vater der Höhe, der Höchste, steigt im Lachen der Verheißung hinab, herab, um in Christo Jesu, in seiner Erniedrigung, zum hintersten, untersten, letzten Glied der Menschheit zu werden. Zur Ferse der Menschheit. Zum Jakob der Menschheit geworden. Verstehen wir es ein bisschen? Zu werden. Der Gott Jakobs heißt, ich bin auch der Gott der Verse. Die Menschengestalt Jesu nach Römer 8, da wurde er nach seiner Erniedrigung in der Gleichgestalt des Fleißes der Sünde erfunden, gleich wie wir, innerlich der Heilige Gottes, der nicht von Sünde wusste. Stellen wir uns mal den Kampf vor. Gott Abrahams, der Höchste, im Lachen der Verheißung, erniedrigt er sich in Christo und wird noch einmal zur Verse, zum Jakob. Ich bin der Gott Jakob, ich bin der Gott der Verse. Meines Sohnes, der jetzt der Verachtetste von allen Menschen geworden ist. Er war von allen verachtet. Er hat sich zur Verse machen lassen. Jakob heißt Verse. Liebe Geschwister, erst jetzt, in dieser Erniedrigung, letzten Erniedrigung in Menschengestalt, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, er, der vorher in der Gleichgestalt Gottes da war, ne? Und dies ausgezogen hat und dann die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde an sich hat anziehen lassen, sich hat bekleiden lassen damit. Erst in dieser Stellung als Jakob, als Verse der Menschheit, letzter, der achteste, erst da konnte die Schlange, der alte Drache, der große Drache, was tun. Ihn, den Weibersamen, in die Ferse stechen, stimmt. Hätte Satan ihn in seiner Herrlichkeit tödlich treffen können. Oder irgendwie im Weltall der Schöpfung. Nein. Auch nicht einfach als Mensch, sondern erst als er in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde da war, konnte er ihn jetzt tödlich stechen. Ja, natürlich. Wenn er sich zur Sünde der ganzen Welt gemacht hat, dann war er an uns an der Stelle der ganzen Schöpfung vollständig dem Satan ausgeliefert. Als Lösegeld. Aber er konnte dieses Lösegeld der Seele Jesu Christi noch weniger halten, als Judas die Silberlinge behalten konnte, nach denen er so begehrt hat. So. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Isaak, in dir und deinem Samen als in der Einzahl. Und dieser eine Same, den Gott dem Abraham verheißen hat, heißt Jesus Christus. Wir haben am Anfang gehört, Jesus hat nie gelacht. Hat nie gelacht. Die Schrift sagt es nicht im Neuen Testament. Aber was wissen wir jetzt? Wer ist der Same der Verheißung? Ihr seid gleich Isaak, Söhne der Verheißung. In Christo Jesu. Das ganze Leben Jesu ist ein Lachen des Herzens im Verborgenen des Innersten. Bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Er ist in seiner Person, Jesus Christus, das Lachen Gottes. Der Isaak, der verheißene Same. Lachen Gottes. Tanzen. Viertel aus, es reicht gerade noch bis 9 Uhr. Tanzen. Eigenartige Vorbemerkung. Eine Eigentümlichkeit, besonders im hebräischen Text des Alten Testamentes, dass der Geist Gottes hebräische Worte ergreift. Ich will es gerade den Fall nennen. Da ist ein hebräisches Wort da, das wird einmal übersetzt mit Krankheit und an anderen Stellen muss es übersetzt werden mit Reigentanz. Dann wissen wir ja nicht, Was ist jetzt eigentlich gemeint? Und so ist das Alte Testament voll. Ein und dasselbe Wort, direkt gegensätzliche Bedeutung. Ah ja, ich darf mal sagen, das ist für die Bibelkritiker, der Schweizer sagt, ein gefundenes Fressen.
Das ist
ein
Deutscher auch.
So. Oder eine gemähte Wiese, wo man nur noch das Heu heimfahren kann. Ah ja. Und das ist ja wieder eine Art und Weise, wie Gott die Spötter, ja, das sind dann Spötter, nicht? Ja. Den Spöttern direkt so etwas serviert, wissend, dass die dann ihre Weisheit und ihren gesunden Menschenverstand und ihre Vernunft einschalten, um dann zu beweisen, das ist ja ein Gegensatz, ein Widerspruch, der kann einfach nicht aufgelöst werden. Und nun vor unserem Gott ist es so, weil er sich herablässt, wieder im Lachen der Verheißung, sich menschlicher Worte, also Hebräisch vorerst die Sprache der Israeliten und Griechisch die Sprache der Griechen, also menschliche Sprachen, menschlicher Worte bedient er sich. Da ist er in so großer Verlegenheit und kommt nur aus dieser Verlegenheit heraus, wenn er die für uns, ja, oder auch für Gott, in menschlichen Worten, es sich um Dinge handelt, die mit menschlichen Worten gar nicht ausgesprochen werden können und Dinge, die wir hören von Gott, gar nicht niederschreiben oder wiedergeben können. Kurz, um einigermaßen an die Herrlichkeiten und Geheimnisse heranzukommen, um die es vor Gott geht, kommt unser Gott nicht aus, ohne in menschlichen Widersprüchen zu arbeiten, sich zu offenbaren. Also, jetzt haben wir dann ein Beispiel, haben ja vielleicht schon einige Beispiele hinter uns und da jetzt. Das eine Wort, leider weiß ich nicht mehr auswendig, aber das weiß ich. Einmal Krankheit, negativ, und dann die gleichen Buchstaben. Reigentanz. Da habe ich mich auch gefragt, ja Herr, also hilf, Herr, hilf. Da komm und ich habe gebeten, ja Herr, hilf. Also ich weiß ja da drin, dass das für unser einen wieder, wie geschrieben steht bei Petrus, das sind Dinge, Gott legt ja Steine des Anstoßes direkt vor die Füße. Die sollen sie mal stoßen. Ne? Und setzt einen Fels des Ärgernisses vor die Herren. Die sollen sich mal gründlich ärgern. Sagt Petrus, was für sie Steine des Anstoßes sind da im Worte Gottes. Und Felsen des Ärgernisses, das sind für uns gerade die kostbarsten Steine. Die wunderbarsten Edelsteine, Petrus, ne? Für uns. Die wir im Glauben stehen. Genau die Dinge. Ah, jetzt auch hier. Was kommt mir in den Sinn? Da haben wir meine Bitte, der Herr mir ganz sonntagsschulmäßig, kindermäßig eine Antwort gegeben. Nämlich, wir haben als Kinder gelegentlich, da waren dann mehr Mädchen dabei als Buben, ne, ein Spiel gemacht. Wir haben einen Reigen gemacht, eine Reihe, die Hände gegeben. Und dann war ein Mädchen oder ein Bub in der Mitte. Und jetzt ging es los, nämlich Da sind wir um das Ding da in der Mitte getanzt, ne, ringsum, ne, einen Reigen gemacht und was gesungen? Armes Häslein, bist du krank? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr sehr weisen Väter in Christo, nicht? Ist das in einem Gang da der Fall? In einem Kinderspiel? Ne? Als Jesus, der den Tempel gereinigt hatte und fertig war, da sagen die Kinder, Hosianna, dem Sohne Davids, die Kinder. Und Jesus sagt, und dann sagt er, bring die zum Schweigen da. Wer bist du? Bist auch nicht der Sohn Davids? Habt ihr nicht gelesen in eurem Gesetz? Aus dem Munde der Säuglinge und Unmündigen hast du dir Lob bereitet. Armes Häslein, bist du krank, dass du nicht mehr tanzen kannst. Bitte? Wie heißt bei euch? Aber deshalb haben wir keinen Krach. Ja, also nicht nur so ein bisschen, ja. Ja, richtig. Kennen wir einen Mann nach dem Herzen Gottes, der hat nicht nur getanzt, sondern der hat, ist gehüpft wie ein Verrückter. Ja. David war der Bundeslade. Da hat er aber bei seiner Geliebten kein Echo gefunden, sondern Ärgernis. Also, Reigentanz und Krankheit. Bitte? Es ist ein Verkehrsunfall passiert. Ein Velofahrer, ein Radfahrer, sagt er, wurde überfahren. Der liegt da. Der Autofahrer fährt auf die Seite und was passiert sofort? Das ganze Publikum in der Nähe sofort umgibt das. Sofort Umgebung. Um das Opfer. Und so können wir weiterfahren, weiterfahren. Und als der Sohn Gottes zur Ferse gemacht, am Kreuz von Golgatha schreit, war nicht nur ein armes Häschen in der Mitte, sondern der Heilige Gottes. Haben da die Engel zugeschaut? Dämonen und heilige Engel? Dürfen wir von Golgatha auch von Krankheit sprechen? Er nahm auf sich unsere Krankheit. Dort war kein Reigen, aber war da eine Zuschauermenge ringsum. Einen solchen Reigen hat er um sich gehabt. Ne? War die ganze Hölle ringsum. Da haben sie ihn belagert, so lesen wir. Wie man eine Stadt belagert. Alle Mächte der Finsternis haben ihn ringsum belagert. Ja, nehmen wir doch die Stelle in Bezug auf Kinderspiel. Wer weiß da? Ich habe es auch schon, glaube ich, ja, beim Überblick über alle 28 Punkte schon kurz erwähnt. Ich habe jetzt ein Kinderspiel herausgegriffen. Macht das Jesus auch? Ihr gegenwärtige Generation, ihr seid gleich Kindern, die auf dem Markt spielen. Da sind wir bei Jesus. Die sagen zu der anderen Gruppe von Kindern, was ist denn mit euch? Jetzt haben wir euch schöne Melodien geflötet und vorgesungen, gespielt. Und ihr habt nicht getanzt. Und wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Was ist da? Was haben wir da vor uns? Musik? Spielen? Musik? Und Tanzen wäre die Folge. Und Klagelieder singen, ja? Das Buch Klagelieder näher ansehen dürfen. Wir haben euch Klagelieder gesungen. Ja, das war das Erste, was Jesus sagte. Und ihr habt nicht geweint. Wir haben euch gepfiffen, Elberfelder. Ja. Fröhliche Melodie vorgetragen. Und ihr habt nicht getanzt. Also, weinen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Kannte Jesus wohl Sprüche 3? Wir schlagen auf Psalm 30, Vers 11. Eine Wehklage hast du mir in einen Reigen verwandelt. Was haben wir hierbei beisammen? Krankheit, verstehen wir langsam, und Reigen ist im Hebräischen ein und dasselbe Wort. Es gibt keine Krankheit in der ganzen Schöpfung, die Gott nicht schon vor Grundlegung der Welt in einen Reigen für die Betroffenen verwandelt hätte. Haben wir einen Gott? Verstehen wir? Da kann nur ein Wort das richtig darstellen. Es gibt keinen Reigentanz ohne Wehklage vorher. Und keine Wehklage ohne Reigentanz. Die ihr jetzt lacht, ihr werdet weinen. Und die ihr jetzt weinet, ihr werdet lachen. Stimmt? Psalm 87, Vers 7. Letzter Vers. Und Singende und den Reigen tanzen, werden sprechen. Halleluja, was? Alle meine Quellen sind in dir. Jetzt darf ich etwas sagen zur Beschämung von uns. Nein, fragen. Liebe Geschwister, ihr habt dieses Wort sicher nicht nur einmal gehört in den Verkündigungen der letzten Jahrzehnte. Alle meine Quellen sind in dir. Da gibt es Spruchkarten mit diesem Wort. Und den Frommen wird was unterschlagen? Wer spricht so? Wer singt so? Alle meine Quellen sind in dir. Singende und den Reigen tanzende sind es. Nicht fromme Kopfhänger. Aber wieder was gesagt. Singende und den Reigen tanzende werden sprechen. Alle von ganzem Herzen überführt. Alle meine Quellen sind in dir. Jetzt kommt der Höhepunkt, gerade 9 Uhr. Lukas 15, jetzt wissen wir schon, was kommt. Lukas 15, nur noch die Verse 22 bis 26. Der Lump ist nach Hause gekommen. Wir dürfen nicht an den wunderbaren Dingen jetzt noch uns aufhalten, sondern nur von hier lesen. Wir kennen ja die Geschichte. Kennen. Vers 22. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten. Erstens, bringet das beste Kleid her und zieht es ihm an. Was? Nicht nur ein anständiges Kleid, sondern das beste Kleid. Erstens. Und tut einen Ring an seinen Finger. Vollmacht. Siegelring. Ring an seinen Finger. Zweitens. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigentanz. Und das griechische Wort heißt Symphonia. Symphonia kai Choros. Wunderbare Musik und Reigentanz. Bei welcher Gelegenheit, in welchem Zusammenhang lädt dieser Vater, dieser eigenartige, aber wunderbare Vater, sein ganzes Hausgesinde lädt er ein? Nun, wollen wir fröhlich sein und uns freuen. Und das Gesinde lässt sich nicht zweimal sagen. Anlässlich der Rückkehr dieses Sohnes, der während der Vater noch lebte, seinen Erbanteil herausforderte und verlangte. Der wunderbare Pfarrer in Schaffhausen, bei dem ich konfirmiert wurde, Konfirmandenunterricht hatte, konfirmiert wurde, prächtiger, gläubiger, christusliebender Mann. Als der uns die Geschichte erzählt und kam, gib mir mein Erbe heraus, ich will es jetzt schon haben, der hatte prächtige Söhne und sagte uns Konfirmanden, da sollte einer von meinen Buben so an mich herankommen. Dem würde ich deutlich machen, Kerle, es wartest du zuerst mal, bis dein Vater unter Grund und Boden ist. Ja. Verstehen wir den Pfarrer? Vollständig in Ordnung. Ja, und was macht der Vater? Wusste der Vater schon, was er mit dem Geld machen wird? Habe ich gesagt, ist das ein eigenartiger Vater? Oh, der finanziert das noch, was er weiß, was kommt. Aber was weiß er auch noch, was kommen wird? Ne? Also Musik und Reigentanz, wenn der Lump nach Hause gekommen ist. So. Was meinen wir? Wie wird's her und zugehen? Bei der Hochzeit des Lammes, ich sage, hier angekommen und damit schließe ich, liebe Geschwister, je frommer ihr seid, macht euch auf alles gefasst. Wenn es bei einer Hochzeit hoch her und zugehen wird, und zwar noch höher als hier, als der Lump nach Hause kam, wenn dann der verherrlichte Sohn, der Vater macht ihm die Hochzeit, wenn die Hochzeit dann beginnt, also bitte, dann ja nicht im eigenen Festfrack erscheinen wollen. Ne? War da einer bei einer Hochzeit, die der Vater bereitet hat? Da sagt der Kerl, Freund, woher kommst du? Ne? Ja, das ist doch in Ordnung, alles in Ordnung bei mir. Schmeißt den raus. Nur die von den Hecken und Zäunen, also genau wieder, alles Lumpengesindel, ne? Wie in der Höhle Adulam, ja. Hatten die auch jeder einen Frack an? So eine schöne Fliege wie ich. Ne? Und so weiter. Und da waren alles saubere Burschen, die sich jeden Morgen gekämmt und gerasiert und gewaschen und gereinigt haben und so weiter. Ne? Jeder einzelne dieser Lumpen, die kam, was haben wir? Du, hey. Was kommt zuerst? Die mussten sich ausziehen und wurden zuerst mal gewaschen. Und dann gesalbt. Und dann, ja. Hat der Lumpen ein gutes Kleid bekommen? Nein, das Beste. Sind das auch Lumpen, die da kommen? Aber solche, die zur Hochzeit eingeladen sind, nicht so als Lumpen nach Hause kommen, so. Die haben ein hochzeitliches Gewand, aber nicht von der Hecke und dem Zäunen her, sondern bei der Ankunft im Hause der Hochzeit sind sie gewaschen, gereinigt worden, gesalbt worden und jeder hat ein gottgemäßes hochzeitliches Kleid bekommen, nichts Geringeres als die Gerechtigkeit Gottes in Christo Jesu selbst. Halleluja, Amen.
Fortgang auf Kassette 9.